Ich sehe dich gar nicht. Inga, doch, da in der Mitte bist du. Freundliche Worte sind wirklich was Schönes. Ganz herzlichen Dank für deine freundlichen Worte. Das ist gut, wenn man freundliche Worte miteinander teilt. Ich möchte euch ermutigen, einander viel freundliche Worte zu sagen. Wenn man so zusammenarbeitet und miteinander unterwegs ist, fallen einem vielleicht öfters die anderen Worte ein, weil es auch anstrengend manchmal ist miteinander. Danke für die freundlichen Worte. Draußen scheint die Sonne. Manche von euch gehen vielleicht nachher spazieren. Ich habe euch ein bisschen ein düsteres Bild mitgebracht. Kannst du vielleicht doch die anderen, dass ich das ist, fast, dass ich alle sehe? Geht das? Ja, das ist schön. Ach so, nee, okay, dann muss ich damit leben. Also, ich habe euch ein bisschen ein düsteres Bild, einen düsteren Text mitgebracht. Das ist der Text, der für heute vorgeschlagen ist. Und mir ist zu Anfang nochmal wichtig, dass beides sein Recht hat. Dass vielleicht manche unter uns sitzen, die im Moment durch eine Dürrephase gehen und andere, die ganz fröhlich sind. Und nur weil das jetzt ein bisschen ein trauriger Text ist, müsst ihr nicht alle traurig werden. Aber vielleicht können wir alle etwas aus diesem Text nehmen an Erfahrung für Zeiten, die vielleicht irgendwann dann auch für den einen oder anderen kommen. Und so würde ich euch ermutigen, euch auf diesen Text einzulassen, euch eure eigenen Gedanken dazu zu machen. Und bin gespannt auf den einen oder anderen Gedanken, den ich dann vielleicht hinterher auch höre. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ein Baum auf einem Felsen. Blanker Stein, wenn ihr euch mal auf den Felsen konzentriert. Tot und hart. Eigentlich nicht das Gebiet, auf dem ein Baum wachsen kann. Gibt man Corona-Verzweiflung bei Google ein, findet man die Erlebnisse und die Gefühle zu diesem Bild des Felsens. Ich habe eine Friseurin, heißt es hoffentlich, gesehen, die in die Kamera ihre Verzweiflung geschrien hat, dass sie ihre Miete nicht bezahlen kann, dass sie überhaupt keine Hoffnung hat. Felsenleben. Leben auf dem Felsen. Und das ist ja nicht nur Corona. Kriegskinder in Syrien, in Jemen, was vielleicht so aus dem Blickwinkel gerät in diesen Zeiten, die nichts anderes kennen als Bomben und Hunger und Leid. Felsenleben. Die krebskranke Mutter, die alleinerziehend ist und die nicht weiß, was aus ihren Kindern wird. Der geschiedene Mann, dem mit der Frau der ganze Freundeskreis abhanden gekommen ist. Der Flüchtling, der im Supermarkt, weil er so hungrig ist nach Nähe und die Sprache nicht versteht, so dürstet nach einem Lächeln an der Kasse. Es gibt viele Felsenleben, man muss sie nicht gewichten. Bis hin zu dem Mann, der vor bald 2000 Jahren vor Angst Blut geschwitzt hat und am Kreuz nach seinem Gott schrie. Felsenleben. Und dann dieses Bild, was ihr vielleicht noch vor Augen habt oder vielleicht auch seht, dieser Baum, der sich durchgesetzt hat, der irgendwo in der Tiefe Nährstoffe gefunden hat, tiefe Wurzeln geschlagen hat. In dem für heute vorgeschlagenen Predigttext lernen wir einen Mann kennen, der auch auf Felsen leben muss. Schon sein Name lässt tief blicken. Wo ist Vater, heißt das im Hebräischen. Und es klingt auch das Wort Feind mit. Wo ist Vater und Feind? Hiob erlebt sein Leben auf dem Felsen, alleine gelassen von Gott, sogar als Feind Gottes. Und dennoch, so werdet ihr nachher sehen, wächst da in seinem Felsenleben ein Bekenntnis, das ihr alle schon kennt, schon vielleicht auch in der Musik gehört habt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mitten im Felsen seines Lebens wächst dieses Bekenntnis. Und ich finde es eine spannende Reise, eine spannende Frage, wie kommt er zu diesem Bekenntnis? Was sind die Wurzeln, die ihm halten, mitten in diesem Felsen? Was können Wurzeln meines Glaubens sein, wenn mein Leben felsig wird? Und ich möchte euch einladen, mitzukommen. Ich zeige euch, was mir ins Auge gefallen ist. Ihr hebt manches auf, lasst anderes liegen, werft eigene Blicke auf diesen Text. Seid herzlich eingeladen. Zunächst einmal ein Blick auf den Kontext, quasi im Bild der Reise gesprochen, die Landeskunde, bevor wir dann loswandern. Hiob. Hiob geht es gut, als wir ihn kennenlernen am Anfang des Buches. Er hat 7 Söhne, 7 Töchter, die Vollzahl, alles, was ein Mann sich wünschen kann. 1000 Schafe, Kamele, Rinder und Esel, zahllose Diener und auch sonst großen Reichtum. Hiob liebt Gott und Gott ist stolz auf den frommen Hiob. Das ist absolutes Bilderbuch. Und dann wird eine Szene im Himmel gemalt, wo der Teufel Gott eine Wette vorschlägt. Liebt Hiob Gott nur wegen seines Reichtums und weil es ihm so gut geht? Liebt Hiob Gott nur wegen seines Reichtums? Ist er nur so fromm, weil alles rund läuft? Würde er auch glauben, wenn es ihm schlecht geht? Das mag eine böse, aber es ist keine unberechtigte Frage. Wir sind bedürftige Wesen. Gott nur um seiner selbst willen lieben, ist ein hoher Anspruch, ist viel verlangt. Wir sind bedürftig und dürfen es auch sein. Zurück zum Text. Gott schlägt ein in die böse, ausgestreckte Hand. Der Satan darf Hiob alles nehmen, nur ihn selbst soll er schonen. Und vielleicht hat gerade der ein oder andere von euch schon geschluckt. Ich fand in der Vorbereitung den wettenden Gott befremdlich, verstörend, wirklich verstörend. Im Internet stand sehr polemisch, wenn Gott wettet, sterben Kinder. Ich werde nachher nochmal auf diese Frage eingehen. Der Satan nutzt auf jeden Fall seine Chance und mit einem Mal ereilen Hiob all die Botschaften, die wir als sprichwörtliche Hiobsbotschaften kennen. Feinde haben alle Rinder und Esel geraubt, die Knechte erschlagen. Feuer ist vom Himmel gefallen und alle Schafe verbrannt. Die Kamelknechte sind überfallen worden und tot, die Kamele weg. Das Haus ist eingestürzt, alle Kinder sind tot. Das kann Hiob nach dem biblischen Bericht noch ertragen. Auch, dass er am ganzen Körper Geschwüre bekommt, alles wehtut und er grässlich aussieht. Wir kennen diese ersten Hiobs-Antworten, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir haben Gutes empfangen, sollten wir auch nicht das Schlechte aus seiner Hand nehmen? Dann kommen seine Freunde zu Besuch. Sie haben von seinem Unglück gehört. Sie erkennen Hiob erst gar nicht, so entstellt ist er von seiner Krankheit. Dann setzen sie sich schweigend zu ihm. Das tut gut. Als erster spricht dann Hiob. Irgendetwas ist in ihm zerbrochen. Zuerst sagt er nur, warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und wofür mich graute, hat mich getroffen. Soweit sind Menschen schon mal, die mit Gott unterwegs sind. Jeremia, von Gott in den Dienst genommen, verflucht den Tag seiner Geburt. Jeremia 20, Vers 14. Dann antworten die Freunde in mehreren langen Reden. verbreiten die damals üblichen Ansichten über das Leiden. Für irgendetwas muss das eine Strafe sein. Es muss doch eine Erklärung geben. Hiob soll in sich gehen und sich demütig an Gott wenden, dann wird er ihm auch wieder helfen. Vielleicht ist das Leiden eine Erziehungsmaßnahme. Wer weiß, wozu es gut ist. Konnektive Gerechtigkeit, Leid, Tun-Ergehens-Zusammenhang. Vielleicht müssen die Freunde sich trösten, indem sie so reden. Irgendwo muss doch ein System drin sein. Hiob hört ihnen zu und während sie so reden, fängt es in ihm an zu gären. Er ist sich keiner Schuld bewusst und er versteht Gott nicht. Und immer schärfer werden seine Antworten und immer schärfer wird sein Erwidern und sein Reden über Gott, den er nur als Feind erlebt. Und genau an dieser Stelle setzt unser Predigttext ein, den ich euch jetzt lese aus Hiob 19, Vers 21 bis 27. Hiob 19, 21 bis 27. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Das ist ein klein bisschen eine andere Übersetzung, als ihr sie habt, aber ich denke, ihr kommt damit zurecht. Ich kann auch da lesen. Wunderbar, danke Hauke. Hiob 19, Vers 21. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch. Also Hiob spricht seine Freunde an. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden an meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt mein Herz sich in meiner Brust. Zum Text. Nackter Felsen. Verdichtet in unserem Text kann man noch mal sehen, wie der Boden unter Hiob wegweht, bis nur noch Stein da ist. Wie Selbstvertrauen, Glaube, Freunde, alles gehen. Bis nur noch Felsen da ist, auf dem eigentlich nichts mehr wachsen kann. Und ich ziehe mal das ganze Kapitel heran. Zuerst verliert Hiob seinen inneren Frieden. Die Suche durch die Freunde nach vergangenen Sünden in seinem Leben sind wie Hammerschläge auf seiner Seele. Der ehemals reich gesegnete, selbstsichere Patriarch ist wund. Vers 2. Da fragte Hiob, wie lange wollt ihr mich noch quälen? Kapitel 19, Vers 2. Da fragte Hiob, wie lange wollt ihr mich noch quälen und mich mit euren Worten verletzen? Selbstbewusstsein weggeweht. Dann verliert er die Koordinaten seines Glaubens. Er erlebt Gott als jemanden, der nicht nur einen einzelnen Ast abhaut, so wie wir das manchmal vielleicht so vor Augen haben, der Weingärtner schneidet die eine oder andere Rebe ab. Nein, hier reißt Gott ihn mit Wurzeln raus aus dem Boden. Er kann nichts mehr wachsen. Wofür? Was stimmt mit Gott nicht, fragt sich Hiob. Sein Leben ist doch rechtschaffen. Vers 6. Merkt ihr denn nicht, dass Gott mir Unrecht tut und mich in seinem Netz gefangen hat? 7. Ich schreie Hilfe, aber niemand hört mich. Ich rufe aus Leibeskräften, aber keiner verschafft mir Recht. Vers 8. Gott hat mir den Weg versperrt. Ich komme nicht mehr weiter. Meinen Pfad hat er in tiefe Dunkelheit gehüllt. Ich war angesehen und geachtet, aber er hat mir meine Krone weggerissen. Zerschmettert hat er mich. Bald muss ich gehen. Meine Hoffnung riss er aus wie ein Baum. Gottes Zorn ist gegen mich entbrannt. Er behandelt mich wie sein Feind. Selbstbewusstsein weg, Glauben weg, Gottes Nähe weg. Und dann auch sein soziales Netz. Vers 13, meine Familie hat Gott mir entfremdet. Die Freunde wollen nichts mehr von mir wissen. Vers 14, meine Nachbarn haben sich zurückgezogen. Alle Bekannte kennen mich nicht mehr. Einsam ist jeder Baum, sagt Hermann Hesse. Alle, die in meinem Haus Zuflucht fanden, betrachten mich als einen Fremden. Vers 18, sogar Kinder lachen und spotten über mich. Sobald sie mich sehen, fangen sie an zu tuscheln. Meine engsten Freunde verabscheuen mich jetzt. Sie, die mir am nächsten standen, lehnen mich ab. Und in all dem, dieses bohrende Gefühl, dass da irgendetwas nicht stimmt, so merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat. Ich schreie Gewalt und werde nicht gehört. Ich rufe, aber kein Recht, keine Gerechtigkeit ist da, habe ich hinzugefügt. Da kann man auf sich selber sauer werden oder auf Gott. Kann man sich selbst als Fehler ansehen, mit dem irgendetwas nicht stimmt, oder Gott. Beides erlebt Hiob, der lieber nicht geboren wäre und der Gott als seinen Feind erlebt. Und beides schreit Hiob hinaus. Das ist die wenig einladende Landschaft, in der wir wandern. Das ist das Bild. Ein Baum mitten im Fels. Aber da ist eben auch dieser Baum. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich möchte euch ein paar Details zeigen, die mir ins Gesicht, ins Auge gesprungen sind, als ich durch diesen Text gewandert bin. Vielleicht entdeckt ihr auch eure eigenen Details. Ein erstes Wurzeldetail, das mir ins Auge gesprungen ist, ist: Gott ist verantwortlich. Gott ist verantwortlich. Hiob hält daran fest, dass Gott verantwortlich für sein Leben ist. Die Hand Gottes hat mich getroffen. Vers 21. Das ist etwas, was die Menschen der Bibel öfters sagen. Ruth, die im fernen Land ohne Mann und ohne Sozialversicherung sich mit dem Gedanken des Verhungerns auseinandersetzen muss, formuliert fast identisch. Ruth 1, Vers 13. Mein bitteres Leid ist die Hand des Herrn, die gegen mich ausging. Also Menschen nehmen Leid aus Gottes Hand. Man könnte ja auch sagen, da passiert Unglück, Gott kümmert das nicht. Oder er ist mit anderen beschäftigt, guckt gerade Gottesdienst im Stream. Oder er hat irgendeinen großen Plan, in dem ich aus irgendeinem Grund mit meinem Wohlergehen nicht vorkomme. Und ich könnte solches und ich kann solches Denken sehr gut verstehen, weil es oft mein Denken ist. Denn wenn es Gott kümmert, wie es mir geht, warum greift er dann nicht ein? Gott für alles die Verantwortung zu geben oder alles aus Gottes Hand zu nehmen, besser so, denn für Gott ist nicht für alles verantwortlich, aber alles aus Gottes Hand zu nehmen, wirft viele unbequeme Fragen auf, konfrontiert mich mit manchen Enttäuschungen, mit manchen falschen Vorstellungen, die ich mir vielleicht vom Leben im Glauben gemacht habe. Da erscheint es manchmal vielleicht leichter, Gott etwas im Nebel zu lassen, mein Leid nicht mit ihm in Verbindung zu bringen, aber eben auch mich nicht mit ihm in Verbindung zu bringen. Wenn alles, was mir passiert, letztendlich durch Gottes Hand muss, wenn er allmächtig ist, wenn er alles in der Hand hält und ich tatsächlich dann auch alles so aus seiner Hand nehme, dann konfrontiert mich das mit manchen unbequemen Fragen. Hiob macht das so. Er bezieht sich in seinem Leid auf Gott und sagt eben nicht, Gott schläft gerade oder Gott interessiert das nicht oder Gott hat Wichtigeres vor. Und das ist die erste Anregung, die ich aus diesem Text genommen habe, die Ermutigung, uns immer wieder auf Gott einzulassen. Auch mit dem, was schmerzt im Glauben und auch mit dem, was schmerzt an Gott. Hiob lässt Gott nicht los in seiner Not und Verzweiflung. Für ihn ist Gott verantwortlich. Buchstäblich, er erwartet von Gott eine Antwort. Zweiter Blickwinkel, der mir aufgefallen ist, zweiter schöner Stein, den ich gefunden habe. Gott ist mein Ansprechpartner. Er ist verantwortlich. Hiob wartet auf eine Antwort. Hiob wendet sich an ihn, dessen Wege er nicht mehr versteht, dessen Nähe er nicht mehr spürt. Und er redet, was in seinem Herzen ist. Er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Was wir hier als unseren Text haben, ist ja nur die verdichtete Form. Wenn ihr das ganze Buch mal lest, Hiob filtert seine Worte wirklich nicht. Er führt Klage gegen Gott, wirft ihm seine Wut, seine Enttäuschung vor die Füße und fordert Gott in Beziehung. Nicht alles, was er sagt, hat Bestand. Da ist auch manches Vermessene drin. Er will sich Gott wie ein Fürst nähern und sich rechtfertigen. Hiob 31, Vers 37. Manches, wo er am Ende des Buches auch zurückrudert und sagt, ich muss Buße tun. Aber er gibt schon gewaltig Gas gegenüber Gott. Darf man aus seinem Herzen gegenüber Gott keine Mördergrube machen? Darf man Gott böse Namen geben und manches sagen, was ich lieber jetzt nicht sage? Schon im ersten Kapitel hat mein Appellohr gleich Alarm geschlagen. Hiob 1, Vers 22, da steht, obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte sich Hiob nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Darf man Gott sagen, dass man ihn blöd findet? Und vielleicht noch manches andere? Das kann man vielleicht unterschiedlich sehen, aber ich habe gedacht, würde Gott es nicht wertschätzen, wenn er uns so wichtig ist, dass wir auch mit Wut und Klage, eben mit unseren ehrlichen Gefühlen zu ihm kommen, uns auseinandersetzen, buchstäblich? Und sollte er nicht Geduld mit uns haben und nicht verlangen, dass wir jedes Wort auf die Goldwaage legen und fünfmal überlegen und schon lange nicht mehr bei unseren Herzensgefühlen sind? Für Hiob ist Gott verantwortlich, buchstäblich, er ist sein Ansprechpartner. Und dann ist mir etwas anderes aufgefallen, und das war fast für mich die wichtigste Entdeckung in dieser ganzen Predigt. Mitten in all seinem Wüten, mitten in dem Unrecht dieser Welt, findet Hiob diesen wunderschönen Satz: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er sich über den Staub erheben. Und ich glaube, er hat sich nicht überlegt, dass er jetzt irgendwie einen schönen Satz sagt, den irgendein Komponist später vertonen kann, irgendetwas, was im Zeugnis vielleicht irgendjemand noch auferbaut. Es kommt so aus ihm heraus, mitten in der Wut, auf einmal dieser Goldnugget. Klage als Goldschürfprozess. Ungeplant, unbeabsichtigt. Und damit macht Hiob, und das war das Zweite, was mich beeindruckt hat an diesem Text, vielleicht ganz unbewusst, vielleicht aber auch ganz bewusst etwas sehr Interessantes. Er flüchtet sich vor diesem unbegreiflichen Gott zu dem ihm Bekannten, ihm Vertrauten. Ihm fällt auf einmal mitten in dem Leid und in dem Felsenland etwas ein, dass Gott eben nicht nur gefühlter Feind, sondern auch Freund, Bürger und Erlöser ist. Also mitten aus dem Klagen, aus dem Wüten, flieht sich Hiob zu dem Gott, den er versteht. Martin Luther hat es einmal gesagt, man muss sich gegen Gott zu Gott fliehen. Man muss sich gegen Gott zu Gott fliehen. Keine einfache, aber vielleicht eine sinnvolle Lösung im Felsenland. Wenn Gott nicht der liebe Gott ist, und ich finde manche Sätze in der Bibel wirklich verstörend, wenn Gott wettet, wenn er schweigt, da bleibt er trotzdem auch der Vater, der seinem Kind keinen Stein gibt. Der, wenn wir einen großen Sprung ins Neue Testament machen, und es gibt genauso viele Stellen auch im Alten Testament, ich möchte nicht das Alte gegen das Neue ausspielen, es fiel mir nur gerade im Neuen ein, der uns so sehr liebt, dass er das Liebste, was er hat, für uns gibt. Gott ist eben beides. Und Hiob flieht sich vor dem ihm unbekannten, unverständlichen Gott zu dem ihm Bekannten. In den letzten Jahren hat sich mein Glauben verändert und vieles, was mir früher selbstverständlich war, ist mir nicht mehr selbstverständlich. Auch mein Gott, mein Gottesbild hat sich verändert. Nicht mein Gott, aber mein Gottesbild hat sich verändert. In manchem ist mir Gott ferner, fremder geworden, unverständlicher. Aber er ist immer noch der Gott, der in seinem Wort zu mir spricht. Er ist der Gott, der es zulässt, dass Menschen elendig krepieren. Aber er ist auch der Gott, dem eine Wohnung im Himmel bereitet. Und dort wird es keinen Schmerz mehr geben und Gott wird unser Vater sein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist dieser Satz, den Hiob findet in sich, an den ihn, so würden wir vielleicht heute sagen, der Heilige Geist erinnert. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mit Erlöser wird im Alten Testament jemand bezeichnet, der ein Mitglied der Familie, das Hilfe braucht, freikauft oder es rächt, sogar heiratet, wie bei Ruth. Jesaja verkündet, dass der Erlöser ein ganzes Volk freikaufen, auslösen wird. Kurz, ein Erlöser tritt dann auf den Plan, wenn es einem richtig dreckig geht. Wenn man nicht mehr viel leisten kann, dann kommt der Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob hat nichts mehr in der Hand und ich würde ihm unterstellen, dass er auch nicht mehr viel im Herzen hat. Manchmal kann man nur noch wimmern. Manchmal, wenn man an Schläuche auf der Intensivstation angeschlossen ist, nur noch röcheln. Mein Erlöser. Und selbst wenn wir anders als Hiob nicht immer sicher sind, ob wir alles richtig gemacht haben, so können wir doch in dieser Osterzeit erleben, dass er unser Erlöser ist, der mit seinem Leben unser Leben ausgelöst hat, mit allem, was gottfern je sein kann in unserem Leben und der sein Leben uns gegeben hat. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn du nicht mehr viel weißt, das kann dein Bekenntnis sein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, dass er uns auslöst, damit alle, die an ihn glauben, sich an ihn klammern, das ewige Leben haben. Hiob macht Gott verantwortlich. Hiob redet mit Gott auf seine Art. Hiob findet in seiner Klage Gold. Und ein letzter Gedanke, der mir ins Auge gesprungen ist, Gott spricht das letzte Wort. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und sich über den Staub erhebt. Alles zerfällt zu Staub. Das erlebt Hiob buchstäblich bis hin zu seiner Haut. Und allein Gott steht. Hiob erlebt, wie schnell der fruchtbare Boden hinweggeweht werden kann, bis hin zum Glauben wegerodiert. Aber Gott wird das letzte Wort sprechen, stehen bleiben. Darin steckt für mich zum einen Demut, habe ich gedacht. Gott spricht das letzte Wort. Gott ist nicht schwarz oder weiß. Gott ist nicht immer lieb, nicht immer verständlich. Gott passt nicht immer in das christliche Weltbild. Er steht als Letzter, wenn alles andere gegangen ist. Er ist radikal Gott, habe ich gedacht. So radikal, dass es am Ende des Hiob-Buches keine Frage auf das Antwort auf die Frage nach dem Warum gibt. Gott sagt Hiob, wer bist du, dass du mich verstehen willst? Kann man auch wieder unfreundlich finden. Gott spricht das letzte Wort. Gott spricht das letzte Wort, das steckt für mich aber auch Hoffnung drin. Gott hat den Menschen Vulva aus Staub gemacht und er kann ihn Vulva wieder zu Staub werden lassen. Aber am Ende spricht er das letzte Wort und es wird ein persönliches Wort sein. Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und es erschüttert mich, so steht es in anderen Übersetzungen, bis in die Nieren. Es berührt mich bis in die Nieren. Mein Erlöser lebt. Da geht es nicht mehr um die Fragen, sondern nur um das Gegenüber, mein Gott. Und am Ende des Hiob-Buches sagt Hiob zu Gott, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, jetzt habe ich dich gesehen. Diesen fremden Gott, der sein Gott ist. Ich komme zum Ende und fasse das mal zusammen, die Reise, auf die ich euch mitgenommen habe, und ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr geschockt. Ausharren, an Gott dranbleiben, mit meinen Fragen, mit den Anfängen meines Vertrauens und eben auch mit den Scheitern meines Vertrauens. Hier im Text erleben wir einen zutiefst verzweifelten, aus der Spur gebrachten und wütenden Hiob, der seine Wut an Gott richtet und darin unerwarteterweise Hoffnung findet. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der erlebt, dass da tiefe Wurzeln in seinem Glauben sind und all das geboren aus der Klage. Das fand ich einen unendlich interessanten und wertvollen Gedanken für mich. All das geboren aus der Klage. Frieden finden in und nach dem Wüten. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Forrest Gump kennt. Forrest Gump ist, so würde man heute vielleicht sagen, er hat so ein bisschen die Rolle des Einfallspinsels. Und er ist ein ganz einfacher Mann, der immer versucht, das Richtige zu tun. Und er geht auch in den Vietnamkrieg und er hat einen Vorgesetzten, den er rettet, mitten aus dem Kugelhagel, der gar nicht gerettet werden will, weil er schwer verletzt ist. Und der ihn ohne Beine quasi nach Hause bringt, nach Amerika. Also Forrest Gump bringt ihn nach Hause, weil er ihn gerettet hat. Und dieser Offizier, der nicht weiß, ob er diesen Einfallspinsel lieben oder hassen soll, aber irgendwie widerwillig von ihm beeindruckt ist, der ist tief verbittert. Und eine Schlüsselszene zu diesem Wüten fällt mir gerade ein oder ist mir eingefallen. Da ist er ohne Beine auf dem, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, da ist er ohne Beine auf diesem Krabbenkutter ganz oben auf dem Masten. Und es ist ein Riesensturm. Und er schreit die ganze Zeit zu diesem Gott und er sagt, du scheiß Gott, du bringst mich nicht um. Oder was willst du jetzt machen? Und er schreit stundenlang, bis dieser Sturm vorbei ist. Es ist irgendwie so ein tragisch-komisches Bild, wie er ohne Beine da oben auf dem Masten hockt und Gott die ganze Zeit herausfordert. Und dann in dem Film, ist kein christlicher Film, in dem Film ist der Sturm vorbei und es geht die Sonne auf und er hat ein Lächeln auf dem Gesicht, dieser Offizier, und ist fortan, hat er seinen Frieden gefunden. Und das fällt mir ein zu diesem Bild, im Klagen Gott finden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich habe gedacht, Gottes Erfahrung. Man sucht Gottes Erfahrung manchmal im Lobpreis, in der Konferenz, in der Gemeinschaft und meist in der positiven Erfahrung. Und das ist in Ordnung. Wir sind bedürftige Wesen. Ich habe mich auch sehr gefreut auf euch. Aber Erfahrung, so schreibt Wikipedia, ist durch Wahrnehmung und Lernen erworbene Kenntnis. Erfahrung ist durch Wahrnehmung und Lernen erworbene Erkenntnis. Und Gottes Erfahrung ist vielleicht manchmal auch der Mangel und die Distanz. Ich sehne mich sehr nach unmittelbarer Gotteserfahrung. Manche von euch sind wahrscheinlich weiter auf diesem Weg als ich. Aber wir sollten auch die Wüste nicht gering schätzen. Und das könnte auch der Gemeinschaft einen neuen Aspekt geben. Klagen in der Gemeinschaft und Klagen im Gottesdienst. Manchmal erzählt man im Gottesdienst das, was gut ist, was auferbaut. und lässt das andere weg. Und manchmal ist das auch furchteinflößend, Leuten zuzuhören, wenn sie schlechte Erfahrungen mit dem Leben und mit Gott machen. Und manchmal möchte man das bewerten, was sie sagt, und sagt, das geht doch nicht. Dafür Raum zu geben im Gottesdienst und in euren Freundschaften, in euren Beziehungen, dass Menschen klagen dürfen und auch die Grenzen der Konvention und des Erlaubten sprengen dürfen in ihrem ehrlichen Ringen mit Gott. Dazu möchte ich euch ermutigen. Und ich möchte euch ermutigen mit diesem Text, dass in der Klage manches Gold liegt und in eurem Glauben, der vielleicht manchmal herausgefordert ist, manches Gold liegt. Vielleicht schreibt ihr mal einen Klagepsalm und staunt, was hervorkommt aus dieser Auseinandersetzung mit Gott. Wir sind in der Passionszeit, das ist eine Zeit der Hoffnung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das darf auch eine Zeit des Leidens und der Gottesferne sein. Ich habe zum Abschluss ein Gebet gefunden, das mich bewegt hat. Und ich würde es zum Abschluss so vorlesen. Gott, wenn es dich gibt, dann antworte. Gott, du lässt mich nicht fallen. Gott, du hältst mir doch den Untergang vom Leib, oder? Du versorgst mich doch, Gott, oder? Du hast doch schon ganz andere durchgebracht. Ich halte mich fest bei dir. Du bist meine Wurzel und mein Löser. Ich entlasse dich nicht. Du segnest mich denn. Amen.